Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster
und Christian Cordes.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 87, Digitale Stricheleien. Jahre sind rum. Im Mai 2017 haben wir mal angefangen und man kennt das ja so von Liebesbeziehungen, das verflixte siebte Jahr. Da kann es ja so ein bisschen kriseln und alles vielleicht in die Brüche gehen. Aber wir sind, glaube ich, ganz gut durchgekommen, oder?
Ja, ist das jetzt, wie heißt das, Persilienhochzeit oder so? Ich kenne mich mit diesen ganzen, also wir sind vor der Silberhochzeit noch weit weg, aber wir haben es gut geschafft.
Ja. Aber auf jeden Fall sind wir doch eher sehr konstante Podcaster, oder? Viele starten ja einen Podcast und brechen den dann nach kurzer Zeit wieder ab. 7 Jahre ist schon eine Hausnummer, glaube ich.
Wir haben halt ein seriöses Thema, von daher
das
ist es halt nicht so kurz wie Corona oder so. Das geht ja irgendwann mal vorbei, dann werden auch die Podcasts eingestampft.
Und auch die Gesprächsthemen, die gehen uns nicht aus, wie man das auch mit dieser heutigen Ausgabe feststellen kann. Wir haben nämlich einen spannenden Gast eingeladen.
Genau, zu Gast ist jemand, den ich sogar länger kenne, als wir Radio machen, nämlich schon seit 2008 war das, glaube ich, auf dem Braunschweiger Barcamp, wo wir uns kennengelernt haben. Es geht um die Sketchnoterin, Flipchart-Coachin, Stifte-Visualisiererin Sandra Dirks. Hallo Sandra.
Hallo Christian.
Genau.
Schön, dass du da bist.
Und was wir immer mit unseren Gästen machen, live hier vor Ort, ist der Schnellcheck. Ich muss jetzt gucken, dass ich die S richtig ausspreche. Der Schnellcheck. Genau, das sind 15 knackige Fragen, wo du immer mit dies oder das antworten musst. Und Markus steckt ein.
Auweia.
Android oder iOS?
Android.
Windows oder macOS?
Windows.
Dann sind wir auf einer Wellenlinie.
Doch wenigstens einer.
Hawaii oder Thunfisch?
Na, Hawaii.
Kaffee oder Mate?
Kaffee.
Design oder Code?
Design, alles was schick aussieht.
Reichweite oder Interaktion?
Ah, das ist schwer. Erst das eine, dann das andere. Reichweite, Interaktion. Interaktion macht mehr Spaß.
Das stimmt, und das persönlicher, ne? Mhm. Blue Sky oder Threads?
Threads.
Bist du noch bei Twitter?
Ja, da ist noch der Account, aber da ist ja jetzt niemand mehr. So, ne?
Auto oder ÖPNV?
Auto.
Spiegelreflexkamera oder das Smartphone?
EOS R.
Okay. Anzug oder Hoodie?
Anzug.
Mail oder Messenger?
Messenger mittlerweile.
Welchen benutzt du?
Also WhatsApp ist halt das, was auf ist und manchmal Signal, ja.
Kreative Intuition oder künstliche Intelligenz?
Das eine auf jeden Fall, kreativ. Und das andere hilft für die Sachen, die keinen Spaß machen.
Das stimmt. Bist du eine Eule oder eine Lerche?
Eine Eule, absolut.
Tablet oder Laptop?
Laptop.
Und letzte Frage, Radio oder Podcast?
Radio. Oh weia, und jetzt schmeißt ihr mich raus.
Nee, wir sind doch im Radio.
Ach, dann ist ja
wir
gut.
Sind doch bei Radio Okawelle. Aber damit nochmal der Hinweis, Logbuch Digitalien gibt es auch als Podcast und das schon seit Mai 2017, logbuch-digitalien.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Sandra, wer bist du und wie bist du zu dem geworden, was du heute machst?
Ja, also ich bin freie Trainerin und war ursprünglich Ausbildungsleiterin und habe mich um Azubis und Fortbildung gekümmert und sowas. Bin aber jetzt so fast seit 20 Jahren selbstständig und meine Themen haben sich verändert. Ich liebe es, Workshops zu konzipieren, zu gucken, was kann man an einem Workshop lustiger machen oder interaktiver. Und wenn wir das gemacht haben, dann gucken wir, und wie kriegen wir das jetzt schön visualisiert, sodass der Raum dazu passt. Also wie nicht nur einfach irgendwie einen Flipchart hinhängen, sondern wie kriege ich das irgendwie nett, dass die Leute sich wohlfühlen und sagen, haben Sie das extra für uns gemacht? Und man sagt, ja, habe ich. Und also sowas. Und das Dritte dazu ist dann eben, wie wirke ich halt, wenn ich meinen Workshop gebe. Also das sind so die drei Bausteine. Und dazu blogge ich und Mache YouTube-Videos, ist schon länger her, dass da eins kam, aber ja, ich liebe das sehr. Und dann ja, finde ich dieses Internet wahnsinnig spannend und das Ganze mache ich auch alles online.
Wenn ich mich richtig noch erinnere, kommst du ja aus dem Einzelhandel und hast dann wahrscheinlich ja noch, wie heißt das so schön, diesen fetten schwarzen Auszeichner, nee, oder weißt du, wen ich meine, wo früher diese weißen Schilder, wo die Preise immer so, mit diesem
Rotstift.
Nee. So alt bin ich jetzt auch.
Nein, aber du, das war so ein klassischer, das sah früher im Einzelhandel ja immer gleich aus, dieser schwarze.
Ja, das mussten wir nicht.
Breite Stift.
Uns hatten wir eine Plakatdruckerei, hieß das, und da wurden dann diese Plakate bestellt und die wurden dann gedruckt.
Okay.
Und da musste man, als Azubi musste man aber dahin latschen und die abholen. Und dann waren manchmal auch Rechtschreibfehler drauf. So. Ist das eigentlich richtig hier? So. Das heißt, das war schon ziemlich digital, also erstellt und dann eben ausgedruckt.
Okay.
Ja.
Also hast du diese Phase des selber Schreibens und Kennzeichnen von Produkten gar nicht mehr?
Nee, das nicht. Nee. Also ich sag mal, diese Liebe zu diesem diesem analogen Malen kam eigentlich während dieser Zeit als Ausbildungsleiterin, wo man einfach gesagt hat, oh cool, Flipchart und so Sachen. Also das war eher die Zeit.
Genau, wenn man an Flipchart denkt, muss ich natürlich auch immer an den berühmten Peter Zwegert denken.
Genau.
Aber da hast du ja nichts von abgeguckt.
Nee, ich dachte manchmal, er könnte vielleicht bei mir mal ein bisschen gucken. Ne? Also ja. Er könnte es auch schöner machen. Aber wichtig war lesbar. Ne? Lesbar war der immer und das ist ja die erste Regel. Lesbar und dann, ja.
Nun gibt es ja rund um dieses Thema Visualisieren und Gestalten sehr, sehr viele Begriffe. Also ich schmeiße jetzt mal so ein paar in eine Runde. Man liest immer was von Sketchnotes, Graphic Recording, Flipchart, Visualisierung. Kannst du das so ein bisschen für uns, diese ganzen Begrifflichkeiten mal einordnen und einsortieren und was ist das eine und was ist das andere nicht? Live Recording und es ist ja ein Dschungel.
Es ist, naja, also Sketchnotes, fangen wir damit an, das ist am schwierigsten auszusprechen. Das ist, wenn jetzt jemand hier uns gerade hört und sich mal ein paar visuelle Notizen macht. Das heißt, so ein Mix aus Bildern und Texten, um einfach sich wirklich das zu merken, was wir hier erzählen. Und sagen, Mensch, ich mache mir hier mal so ein paar visuelle Notizen und da ist im Grunde, es gibt so ein paar Ideen, wie man das gut strukturieren kann. Es gibt ganz viel Anleitung, aber im Grunde ist es, das mache ich für mich selbst. So, wenn ich und für mich ist es auch so, wenn ich einen sehr langweiligen Vortrag höre, denke ich so, jetzt nehme ich mal einen Blatt zur Hand oder ein Tablet und mache mir Notizen. Das ist eben Sketchnotes. Dann gibt es Graphic Recording, das ist sehr cool, entweder auf einer großen Wand oder aber auf einem Tablet oder jetzt eben viel in Procreate natürlich mit dem iPad. Das ist, wenn unten jetzt hier in der Brunswieger eine große Veranstaltung ist und man möchte diese Informationen, die da auf der Bühne geliefert werden oder aber auch in einem Workshop diskutiert werden, gerne festhalten. Und möchte sie dann hinterher anderen zur Verfügung stellen. Das entsteht dann eben live in dieser Veranstaltung und wird dann eben noch ergänzt im Nachgang und so weiter. Ja, und das Flipchart war das dritte. Das ist das, was wir ganz normal mit in den Workshop nehmen. Und das, was so auch für mich das ist, was ich am wichtigsten finde. Denn ja, wenn wir irgendwie sagen, wir haben ein Problem, was wir erklären wollen und dann zeichnen wir es live auf. Und dann ist es eine gute Hilfe, wenn jemand das so nicht versteht. Und da ist wirklich eine einfache Zeichnung das Wichtigste. Also, ja.
Aber wenn du sagst, Sketchnotes ist so ein bisschen das Visualisieren von Gedanken und Ideen. Wie grenzt sich das? Also ich kenne so aus dem Businessbereich Mindmapping, was ja auch mit so Verästelung ist. Das ist aber eher textlich mit grafischen Anteilen und weniger, sag ich mal, mit Piktogrammen oder Bildern. So habe ich es zumindest verstanden.
Ja.
Ja.
Am Anfang sicher. Also das war ja so die Idee von Tony Buzan oder Buzan, keine Ahnung, wie er sich ausspricht. Ein fantastischer Mensch, der dieses Mindmapping erfunden hat, einfach in die Mitte ein Schlagwort zu schreiben und dann einfach verschiedene Schlagwörter auch zu sammeln. So, das ist so diese Grundidee. Ist auch oft eine Struktur bestimmter Sketchnotes. Und dazu eignet sich hervorragend. Und aber Mike Rohde hat dann irgendwann ja so, vielleicht wenn jemand da noch weiter lesen möchte, Mike Rohde ist eben der Sketchnote-Papst, wie wir irgendwie so nennen, der so einfach nochmal das aufgegriffen hat und gesagt hat, einfache Zeichnungen, die ich zu Papier bringe, was kann mir helfen, damit ich es mir besser merken kann oder damit ich es für mich nochmal wieder aufnehmen kann.
Wie hast du das Ganze gelernt? Wie bist du dazu gekommen oder war das einfach Learning by Doing?
Ich habe, als ich noch als Ausbildungsleiterin gearbeitet habe, angefangen, mal wieder den Stift zur Hand zu nehmen. Weil ich konnte als Kind ganz gut zeichnen und mein Vater hat das auch immer gefördert und fand das auch immer prima. Aber irgendwann kam eine Kunstlehrerin und hat gesagt, du hast keine Fantasie und du kannst nicht zeichnen. Und in der Pubertät ist das eigentlich das Schlimmste, was man so sagen kann, weil dann war es vorbei. Und als Ausbildungsleiterin habe ich gemerkt, ich möchte gerne das aufzeichnen und habe mir dann immer so Vorlagen genommen und habe dann einen Owhite-Projektor, also einen Analogbeamer genommen, das da draufgelegt als Folie, dann so eine Mickey Maus abgezeichnet auf dem Flipchart. Und ja, und irgendwann habe ich dann aber gesehen, es gibt tatsächlich eine Szene, wo man Bilder vereinfacht wie verrückt. Und das war 2009, 2010. Und dann habe ich angefangen, das zu trainieren und zu üben und habe gemerkt, da kommt der Spaß zurück. Und ja, und seitdem kann ich das eben nicht mehr wegdenken. Das gehört einfach dazu. Und Marker in die Hand und Flipchart und los.
Also richtig analog, nicht auf einem digitalen Flipchart oder ähnliches.
Nee, das macht nicht so viel Spaß. Also ich habe irgendwann mal ein iPad bekommen, so eins der ersten Generation. Und da musste man so mit dem Finger drauf malen. Und das fand ich gruselig und dachte, nee. Und dann gab es irgendwann so ein Samsung-Tablet. Da habe ich dann mit Sketchbook Pro ein bisschen rumexperimentiert. Aber es ist eben so dieses Whiteboard-Gefühl. Ich mache auch nicht so gerne Whiteboard, wo du eben diese glatte Fläche hast und dann da so drauf rumrutscht. Und habe gemerkt, dass wenn ich digital zeichne, dass ich da plötzlich einen sehr krankhaften Perfektionismus an den Tag lege, der das Ding unheimlich langsam macht. Mhm. Weil du zeichnest das und denkst so, oh nee, nochmal.
Ja, weil man die Möglichkeit halt auch hat.
Weil du es kannst, ne?
Ja,
genau.
Ja.
Und
ja,
auf dem Flipchart denkst du, ja, ist drauf. Läuft, machst das Beste draus. Und das ist eigentlich das, was viel mehr Spaß macht. Und deshalb bin ich dann irgendwann dabei geblieben, habe gesagt, okay, dann ist für mich das Analoge spannend, aber ich scanne es halt ein. Also ich achte darauf, dass ich den Hintergrund weiß lasse, damit ich dann nicht 27 Stunden in Photoshop da sitze und diese Flipchart-Karos da raus machen muss oder so. Und so, dass ich für mich sagen kann, erst analog und dann digital.
Wir leben ja in einer Welt, wo wir sehr viel mit Piktogrammen, sag ich mal, so konfrontiert werden. Also jeder kennt so das klassische Notausgangssymbol oder Straßenverkehr, Stoppschilder und ähnliches. Und diese Piktogramme sind ja auch eine Vereinfachung, die uns zu einer bestimmten Sache auffordern oder für uns für etwas bewahren wollen. Kann man beim Sketchnotes das vergleichen, dass du auch mit den Bildern versuchst, Komplexität aus einer Sache rauszunehmen und in ein neues Bild zu packen, was man relativ leicht greifen kann? Und wie spielt da genauso wie im sonstigen Alltag auch Farben eine Rolle? Also ist es schwarz-weiß oder ist es eher bunt und je bunter, desto besser? Kann man da irgendwie was zu ableiten?
Also erstmal ist es wichtig, dass das wirklich vereinfacht. Und das machst du ja eben, indem du die Dinge wirklich runterbrichst. Ich breche die Zeichnungen immer gerne runter auf Grundformen, auf Quadrat, Dreieck und Kreis und sag das den Leuten auch immer. Und das ist auch das, wenn du dann anfängst, die ganzen Sachen zu zerlegen. So ein PC ist dann einfach nur noch ein Rechteck. So, und damit hilfst du der Sache. Und der Style, also ob das jetzt bunt ist oder schwarz-weiß, das ist etwas, was du für dich entscheidest. Also da Sketchnotes speziell sind einfach etwas, was du für dich machst. Und wenn du meinst, das ist genau richtig, dann ist es gut. Wenn du der Meinung bist, alles, was gute Ideen sind, markiere ich gelb. Alles, was Fakten sind, markiere ich blau. Ne? Und alles, was links sind, mache ich rot oder so. Also das ist etwas, was jeder für sich dann irgendwann rausarbeitet.
Wie fängt man denn eigentlich an? Also klar, die Antwort wird sein, Stift in die Hand nehmen und losmalen. Aber da haben ja einige auch noch Berührungsängste vor. Also wie fängt man denn eigentlich an, egal ob im digitalen Zeichnen oder auch im analogen Zeichnen? Was sind so bei beiden Varianten, sage ich mal, so die ersten Schritte deiner Meinung nach?
Stift in die Hand nehmen und Papier, ja.
Ja.
Also es ist, viele haben einfach auch Angst, dieses große weiße Blatt zu versauen. Und da muss man einfach sagen, mach einfach erstmal einen Punkt drauf, das Blatt. Mach einfach einen schwarzen Punkt, nimm so einen schwarzen Stift, mach einen Punkt drauf, dann ist es schon mal, da ist schon mal was drauf. Und so ein Punkt ist ja nie falsch. Punkt ist super.
Aber ist das so ein bisschen wie beim Golf? Du musst erst 15 Schläger, 30 Sets Bälle haben und muss ich erst mit meinem Trainerkoffer um die Ecke kommen, um ein guter Flipchart visualisierer zu werden? Oder was empfiehlst du den Leuten so, wenn sie praktisch sagen, ich würde das auch irgendwie mal können oder ich würde da auch mal irgendwie mit anfangen?
Das Wichtigste ist einfach die Schrift. Das ist ja, wenn es um Flipcharts geht oder auch wenn man noch andere Ideen dazu hat, dann ist das Wichtigste, dass man leserlich schreibt. Und sehr wenige, oder wenn wir uns mal so unseren Alltag anschauen, dann schreiben wir sehr wenig mit Stiften. Und dann ist es wichtig, einfach einen guten Marker zu nehmen und anzufangen zu schreiben und sich nicht unter Druck zu setzen. Also viele sagen so, ich will auch so bunte Flipcharts wie du und ich finde das alles super. Und dann fange ich aber auch in meinen Kursen immer erst an mit dem Schreiben. Und da haben viele gleich Aha-Erlebnisse. Das heißt, das eine ist, man macht sich natürlich warm. Das andere ist, dass man die Angst verliert vor diesem Blatt und dass man plötzlich merkt, wenn ich die Buchstaben anders ansetze, oh, dann ist sie ja sogar lesbar.
Aber merkst du so in deinen Workshops, dass viele tatsächlich das handschriftliche Schreiben verlernt haben durch das viele Tippen? Gibt es da manchmal Teilnehmer, die da große Probleme haben?
Also es kommen grundsätzlich alle rein und sagen, guten Morgen, ich kann nicht zeichnen. Das ist so der typische Satz. Und dann ist auch, wenn wir diese erste Übung machen und ich sage, es fühlt sich jetzt gerade ein bisschen an wie erste Klasse und dann sagen viele auch, also so die ersten Tests, sagen, oh Mann, ey, ich schreibe viel zu wenig. Und dann ist eben so der Tipp zu sagen, nimm einfach zwischendurch mal einen Stift in die Hand. Und ich hatte mal eine Teilnehmerin, die gesagt hat, weißt du, was ich mache, bevor ich was ins Altpapier werfe, nehme ich einfach mal so einen Marker und schreibe darauf irgendwas. Oder ich mache eine kleine Zeichnung und dann schmeiße ich es weg. Und das finde ich auch einen guten Tipp, wenn jemand sagt, ich habe hier viel Altpapier oder viel rumliegen. Dann einfach wirklich mal bewusst diesen Stift hinzulegen oder den Marker, je nachdem, was man macht. Und das dann zu vertiefen, zu üben.
Und im Digitalen, also wenn jemand sagt, ich möchte, du hattest vorhin zum Beispiel eine App Procreate genannt, das ist ja auch eine, ich weiß nicht, sagt man Zeichen-App, ich würde sagen, ja, es ist eine Zeichen- oder Visualisierungs-App, da würdest du auch sagen, Stift in die Hand nehmen und erstmal einfach ausprobieren, weil man vieles auch analog zum Papier schreiben, auch auf einem Tablet in der Form macht, von der Methodik her.
Also ich weiß nicht, was man bei Procreate empfiehlt, aber ich empfehle immer einfach, das auszuprobieren, die App aufzumachen. Ich habe mit Fresco auch gearbeitet oder in Photoshop gezeichnet und da merke ich halt, es ist wichtig, einmal die App zu öffnen und diesen digitalen Stift auch in die Hand zu nehmen und mal so Kringel zu ziehen, zu gucken, wie fühlt sich das an, so ein bisschen sich auch zu lockern. Aber nicht jeder erste Strich muss perfekt sein, sondern einfach so mal so ein Ding voll zu malen, zu schauen, wie viel Platz habe ich. Und wie komme ich mit dem Stift klar? Wie halte ich den fest? Und ja, wie setze ich den auf?
Würden da, ich bin jetzt mal ganz naiv, würden da so etwas wie Mandalas oder dieses, was man gibt, malen nach Zahlen, wo man vielleicht so die ersten Berührungspunkte halt auch wieder bekommt, konzentriert den Stift zu nehmen und Felder auszufüllen und mit einer Farbe. Ist das so wieder so der Resozialisierungskurs mit dem Stift?
Ich bin nicht so sicher, weil du bist halt beim Mandala. Je nachdem ist ja schon irgendwie eine Vorgabe. Also ja. Das ist ja schon sehr streng. Und da ist dann auch schon, dass man so gelernt hat, Mutti gesagt, nicht übermalen oder so, ne? Und ich sage zu meinem Neffen, der 7 ist, mal über, ist egal, ne? Und meine Mutter sagt, also das ist aber viel schöner, wenn er nicht übermalt. Und ich finde, dass das einfach viel schöner, selber was auszuprobieren. Weil wenn du das mal nach Zahlen siehst, dann hast du eben das eigentliche Werk von Leonardo da Vinci. Das ist schon ziemlich gut, der Mann war wirklich gut. Und dann siehst du dann dein Gekrakel daneben und denkst, na, es wird ja nie was. Und das frustriert halt auch. Und deshalb finde ich es schöner, einfach auszuprobieren, lieber den Stift so in die Hand zu nehmen. Und wenn du nicht einschlafen kannst, machst du noch Mandala. Ja.
Aber wenn du mal digital zeichnest, benutzt du dann ein Tablet oder auch mal so ein Grafiktablett? Das gibt es ja auch, was eben losgelöst ist vom Monitor, von Wacom oder so, dass man dann auf dem Tisch quasi zeichnet und eben das Ergebnis auf dem Bildschirm sieht.
Genau, also ich habe eine Zeit lang das Microsoft Surface Tablet genutzt. Das hat jetzt gerade den Geist aufgegeben, aber es wird dann irgendwann ersetzt werden. Da habe ich dann eben Photoshop genutzt und Fresco, weil man das eben auch so schön dann als, wie heißt denn das Ding, was man riesengroß machen kann, SVG-Dateien kann. Ja. Mhm. Und dann aber auch, wenn ich am Schreibtisch sitze, ich habe mir irgendwann vor Urzeiten so ein Wacom-Tablet gekauft. Mhm. Das liegt dann so vor mir und ich starre dann auf den Bildschirm und zeichne davor. Also das ist noch eins, was so schwarz ist, wo man eben nichts drauf sieht. Und ich habe das letztes Jahr mal versucht, das Wacom One gekauft. Und das ging gar nicht, weil diese Bildauflösung war nicht so das, was ich mir vorgestellt hatte.
Da zeichnet man auch auf dem Bildschirm.
Genau, du zeichnest auf dem Bildschirm, aber es war eben, wenn du so einen riesen Bildschirm hast mit einer super Auflösung und dann liegt dann so ein Wacom One da mit, weiß ich nicht, 1920 mal irgendwie. Das haben wir, da dachte ich so, da bin ich viel zu viel nerdy. Das kann ich nicht aushalten, das Ding. Und deshalb muss ich das leider wieder verkaufen.
Aber du hast ja vorhin gesagt, zum Beispiel bei so klassischen Tablet-Oberflächen stört dich beim digitalen Zeichnen dieses Glatte, dieses Rutschige. Es gibt ja so Paper-like und ähnliche Folien, die man da drüber machen kann, damit es halt nicht so rutscht. Oder ich zum Beispiel nutze zum Notizen machen gar kein iPad, sondern ein Remarkable, wo du halt so tatsächlich wie Papier die Oberfläche hast und sich das gar nicht wie ein digitales Gerät in der Form anfühlt. Was sind so die Tipps, egal wer anfängt, sich mit analog oder mit digitalem Zeichnen, Visualisieren zu beschäftigen? Worauf muss er definitiv beim Material achten? Also gibt es so drei Sachen, wo du sagen kannst, das, das und das beherzigt bitte, wenn ihr jetzt gleich losrennen will und irgendwas bestellen würdet.
Also das ist ja mal die Frage, was will ich damit machen? Wenn ich was Digitales machen will, ist die Frage, probiere ich mich einfach aus? Und wenn ich merke, dieses Rumgerutsche oder Rumgequietsche nervt mich, dann wäre so die Idee, eben so einen Handschuh anzuziehen. Es gibt so einen Handschuh, den man nutzen kann. Und dann ist natürlich auch immer, was bringt das technische Gerät mit, was ich habe. Also hast du dir einen Surface gekauft, dann hast du ja einen Stift dabei. Wie komme ich damit klar? Und hast du ein iPad, hast du dann halt ein iPad, ne? Ja. Was auch immer du da hast.
Aber es gibt jetzt, wie soll ich sagen, beim Surface weiß es nicht, beim iPad gibt es ja auch Menschen, die sich da andere Stiftspitzen draufschreiben, damit es so ein bisschen mehr Widerstand hat oder wie gesagt mit Folien zu arbeiten, wenn einem das zu glatt ist, aber das sind so wahrscheinlich die Sachen, die du auch empfehlen würdest als Alternativen.
Genau, ich weiß jetzt nicht ganz konkret, was du eben beim iPad da jetzt gerade hast, aber es gibt ja auch eben das kenne ich halt von den Wacom-Stiften oder vom Surface, da kannst du die Spitze halt austauschen und kannst sehen, was passt dir da, wie geht das?
Gibt ja auch so spezielle Folien, ne? Kenne ich von irgendwelchen YouTube-Kanälen, die man sich dann aufs iPad drauf machen kann, damit das mehr so eine Papier-Haptik hat.
Ja,
ne?
Das hatte ich gerade.
Und beim Analogen, also muss ich dann zum Künstlerbedarfladen rennen und mir einen Aquarellblock gleich gönnen?
Ja, keinen Aquarellblock in dem Fall kaufen. Ich bin ja in der Community, wir haben ja das Sketchnote Barcamp dieses Jahr noch in Göttingen, also da treffen wir uns und schnüffeln und stiften oder auch nutzen Stifte und reiben zärtlich über Papier. Ich habe also eine Begeisterung für Bristol-Papier, was sehr glatt ist. Und ich würde sagen, nimm einfach das Papier, was du irgendwo noch im Drucker hast, aber probier einfach aus, mit was für Stiften oder Markern du da drauf schreiben willst. Und ich sage immer, Farben ist ja schön und gut, aber zunächst mal einen schwarzen Stift zu nehmen, um einfach Konturen zu machen. Und auch auszuprobieren, was gefällt dir. Also wenn man mir zum Beispiel einen Buntstift in die Hand gibt, denke ich so, oh nee, ne? Buntstifte fand ich schon als Kind doof, aber ich konnte es nicht benennen. Aber so ein ordentlicher Filzstift, der so auch nochmal so durch drei Blätter durchging, das fand ich gut. Also da auch auszuprobieren, was liegt gut in der Hand, was gefällt mir vom so. Ne? Da kannst du jetzt x-tausend Firmen aufzählen. Und bei Markan ist natürlich klar, da gibt es ja für mich nur eine Firma, aber ich weiß gar nicht, ob ich das nennen darf hier. Ne, ich weiß jetzt neu, oder dass das einfach völliges Neuland ist, dass das analoge.
Das meinte Frau Merkel damals, glaube ich, auch mit dem Neuland. Ne?
Genau, das ist einfach der Marker überhaupt. Falls, ne? Also da gibt es einfach eine große Auswahl. Ich habe auch was in meiner Handtasche, wenn ihr mal gucken wollt. Ah, das Radio, tut mir leid. Also das Wichtige ist, dass man so ein Gefühl hat und denkt, damit kann ich gut arbeiten. Und es gibt auch Leute, die nehmen Kugelschreiber. Ne?
Wobei, wenn du sagst, du hast den Marker in der Tasche, dann würde ich das ja, gerade wenn du Straßenbahn fährst, nicht zu laut sagen. Nicht, dass du da irgendwie noch für die Schmierereien belangt werden kannst.
Ja, jetzt wissen wir, wo es herkommt.
Ja, ne? Wenn es irgendwie nicht läuft, dann nimmt man einfach mal die Straßenbahn. Oh, das darf man nicht sagen. Aber das ist ja dann, das kann man ja abwischen.
Wenn man mal kein Geld hat für neues Papier oder so, ne? Genau. Nee, da wollen wir natürlich nicht anstacheln. Aber ich hatte eben gerade überlegt, wenn man jetzt den Weg nimmt vom Schreibtisch hin zum Flipchart, das ist doch bestimmt eine Umstellung, dann in dieser vertikalen Position zu schreiben, genau. Oder? Fällt das vielen schwer?
Ja, das ist eine andere Hand-Auge-Koordination. Klingt toll, ne? Also deshalb mache ich das in meinen Kursen auch immer so, dass ich sage, wir brauchen Flipcharts oder Pinnwände oder Wände oder irgendwelche Fenster, wo wir das draufkleben, damit man nicht auf dem Tisch sitzt und sagt, oh, kann ich, super, wenn ich schreibe, geht. Und wenn ich mich aber ans Flipchart stelle, vor die Gruppe, das sind ja zwei Dinge. Das eine ist ja für viele schwierig, schon vor Gruppen zu sprechen, große Ängste. Und dann auch noch vor Gruppen zeichnen. Das ist ja, das kommt gleich nach Angst vor dem Tod, glaube ich. Und das sind ja so zwei Sachen, die muss man irgendwie zusammenkriegen. Und üben muss man es einfach im Stehen und dann schreiben.
Wir haben jetzt schon so ein bisschen über das Papier gerade eben gesprochen, beziehungsweise über Apps. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es etwas im Kontext von Visualisierung, was im analogen Raum funktioniert, aber nicht im digitalen Raum? Ich kann mich zum Beispiel mal erinnern, ich habe mal ein Flipchart-Seminar besucht bei, ich habe auch nachgeschlagen, wie der gute Mann heißt, vielleicht sagt er dir das was, Johannes Sauer.
Ja.
Und ich kann mich noch erinnern, als der quasi auf dem Flipchart so Effekte, also genau. wo man so was rausziehen genau, kann, genau. So Flammen kamen dann so aus der Hinterwand so raus. Und da habe ich gedacht, ja, okay, das ist sehr witzig und ist ganz nett. Aber ich habe gedacht, also lustig, also aber ich habe gedacht, wie würde so etwas denn im Digitalen funktionieren? Und hab dann wieder diese Kopfbildschere, analoges Überraschen und digitales Überraschen versucht übereinander zu bekommen.
Naja, digital lässt das alles einfliegen. Da hast du da Animationen, like hell. Also,
ja, aber das.
Ich meine, das, ne? Die schlimmste PowerPoint-Präsentation kann immer noch mit Applaus und Klatsch und Bumm und Chingirassa, was
auch. Das ist aber so Karl Klammer-Style von ganz, ganz früher.
Genau. Aber du kannst ja viele Sachen auch überraschend animieren. Aber wenn du das auf dem Flipchart machst, dann mache ich nämlich auch gerne, dass ich auch irgendwie was einschlitze und was rausziehe, überraschend. Und einem sagt, oh mein Gott. Oder ich klappe was auf und es ist ein Pop-up, was dann so daraus ploppt. So, das finde ich total gut. Das ist eben analog animiert. Ich bin wundern, dass du das jetzt sagst, ne? Weil ne, du kannst ja jedes Video, jedes GIF einbauen und das sorgt ja meistens für Begeisterung.
Ja, aber das also ja, natürlich kann ich das mit PowerPoint und Prezi und wie der ganze Kram heißt, aber da ist der Effekt schon raus, weil ich weiß, okay, das könnte kommen. Also früher waren ja diese es gibt ja so PowerPoint-Fetischisten, wie ich immer sage, die dann jede einzelne Textzeile animiert haben, so genau. Wie bei Star Wars, dieser 5-Stunden-Abspann am Ende. Das finde ich langweilig, das haut mich nicht mehr vom Hocker weg. So, während hingegen so ein Flipchart das schon tut. Und ich habe dann gedacht, gibt es denn nicht irgendwie noch was im digitalen anderen, um die Leute so rauszukitzeln und nochmal hervorzulocken?
Ich glaube, dass das ein bisschen Denken aus dem, also so ein bisschen um die Ecke denken ist. Es gibt ja diesen Uni-Professor, der da so ein mathematisches Problem erklärt und der dann so mit verschiedenen Videos im Grunde dann so tut, als würde das Problem jetzt mal eben googeln, was er mit dem Whiteboard hat. Und dann kommt irgendwie jemand in einem YouTube-Video und den zieht er sich so rein und die kommunizieren dann irgendwie. Das heißt, der hat sich vorher viel Gedanken gemacht, an welcher Stelle baue ich jetzt dieses Video ein, das so aussieht, als würde ich jetzt googeln und es würde live in meiner Vorlesung jemand kommen, der mir erklärt, wie mein Whiteboard-Problem zu lösen ist. Das ist wirklich überraschend. Ich weiß gar nicht genau, wie das Video heißt, Aber das ist, das habe ich neulich gerade wieder gesehen und dachte so, wie cool ist das denn? Also der hat vorher eben sich überlegt, okay, ich möchte diesen Effekt, möchte die Leute überraschen. Und überraschend wäre halt, er fängt schon an und merkt, er hat also einen schwarzen Fleck auf diesem Whiteboard hinterlassen, so ups. Und dann fängt er an, das Problem zu googeln, findet eine Lösung mit einem Videotutorial. Und dann unterhält er sich halt so wie mit diesem Typen. Und das vorzubereiten ist einfach, man geht dann hin und überlegt, okay, mit welchem Effekt muss ich das auslösen? Mhm. Das ist sehr aufwendig. Also ne, das ist jetzt wirklich sehr aufwendig. Mhm. Ansonsten ja, ist, glaube ich, eher nochmal so die Überlegung, was, also in welchem Kontext ist das? Du bist ja ein lustiger Mensch, ein humorvoller Mensch. Und ich glaube, dass es Menschen leichter fällt, wenn es mit Humor verbunden ist, wenn man sich dann eine Story überlegt und die dann eher eine Fallhöhe hat. Ja. Und dann kannst du, glaube ich, jeden Effekt oder jedes komische Video oder einen Schnipsel einbauen, um zu überraschen. Ich glaube, es ist weniger an sich, das aufzuklappen. Also.
Du hast ja vorhin gesagt, dass viele Leute auch Berührungsängste haben mit diesem Thema Schrift und Schreiben, weil sie so wenig schreiben. Jetzt ist der Vorteil vom Digitalen natürlich, dass ich viel leichter wieder wegradieren kann, als bei einem Flip, also ich schreibe mich beim letzten Satz eines Flipcharts und denke so, scheiße, muss ich ja komplett von vorne anfangen oder überkleben. Das ist im Digitalen natürlich einfacher und auch, sag ich mal, wenn ich vielleicht mir sage, ja gut, meine Schrift, die kann ich ein bisschen trainieren, aber jetzt Piktogramme oder Grafiken zu erstellen, also erklärende Visualisierung, da ist es dann halt einfach per Copy und Paste ja irgendwie ein Pfeil oder ein Fragezeichen oder ähnliches, sich halt auch rein zu kopieren, würde ich mal sagen. Kann man den Leuten auch die Angst nehmen, ähnlich wie du das bei der Schrift hinbekommst, bei diesen Gegenständen, weil sie dann sagen, oh ja, Haus, ich kann noch, das ist das Haus vom Nikolaus, das kriege ich vielleicht noch hin, aber das sieht dann immer noch nicht aus wie eine Villa und vor allen Dingen nicht aus wie ein Schloss.
Naja, es ist die Frage, ob du kannst es ja vorbereiten, ausschneiden und dann so lässig irgendwie auf dem Flipchart platzieren. Das ist ja eine Möglichkeit.
Ja, aber
dann hast du ja die Sicherheit, oder? Du druckst es dir aus und klebst es auf. Ne?
Ja, aber ich will ja genau dahin kommen, dass ich nicht wie mit einem Schnippelbuch quasi meine Flipcharts gestalte, sondern dass ich selber quasi auch in der Lage bin, ein Schloss zu zeichnen. Oder sind das nicht so die Anforderungen, die jemand an einen Kurs bei dir stellt?
Naja, so ein Schloss eher wenig. Also wir haben im Buch haben wir so ein Schloss, ne, so im Sinne von, wie fandest du die Tagungslocation? Dann ist irgendwie ein Plumpsklo, ein normales Haus und ein Schloss, ne? So ja. Abgebildet. Und da, sowas kann man natürlich überlegen, will ich sowas machen und was bedeutet es? Also wenn ich ein Schloss zeichnen will, was sind drei Dinge, die ein Schloss ausmachen? So für mich als, ne, also als kleines Mädchen, Prinzessin, Schloss, also auf jeden Fall hat es zwei, drei Türme, da ist oben eine Flagge drauf und unten ist in der Mitte so eine große Falltür. So, es sind drei Dinge, wo jeder sagt, ein Schloss. Ich will ein Feuerwehrauto machen, was brauche ich? Einen roten Kasten mit einem blauen Licht obendrauf und mit schwarzen Rädern. Da weiß jeder, okay, es ist ein Feuerwehrauto. So. Also wir brauchen im Grunde immer drei Dinge, die etwas bezeichnen. Hase, ne? Hast du die Ohren, hast du hier sind Antenne und dann hast du vielleicht noch irgendwie so, oder du machst den von hinten, hast du die Ohren, dann diese Form, Kopf, Körper, Stummelschwanz. So. Also wir brauchen meistens nicht mehr als drei Dinge, um etwas zu erkennen und das macht es leichter, gerade auf dem Flipchart. Und das ist das, womit ich auch immer einsteige und sage so, was brauchen wir denn? Eine Blume. Was ist eine Blume?
Genau. Und du hast ja eben auch schon das Buch erwähnt, was du geschrieben hast, zusammen mit der Tanja Wehr. Schon genau. Ein paar Jahre her, aber natürlich immer noch aktuell. Ich glaube, das veraltet auch nicht so das generelle Thema. Und das heißt passenderweise das große Flipchart-Vorlagenbuch. Erzähl mal, was findet man denn da drin?
Genau, das ist es ist kein Anfängerbuch, das muss ich dazu sagen, es ist einfach eine Inspiration. Das heißt, wenn ich sage, ich brauche einen Flipchart für eine Auswertung, ich brauche einen Flipchart für eine Begrüßung oder für eine Agenda, dann gucke ich mal so durch und lass mich dabei inspirieren. Und wir haben da 180 Flipcharts und dann insgesamt haben wir, glaube ich, über 300 kleine Zeichnungen, die man da findet, für verschiedene Anlässe in Workshops. Mhm. Also das eine kann nur eine Auswertung sein und also was man eben so macht.
Gibt es wo das Buch und in welcher Form?
Das gibt es beim MITP Verlag. entweder als Buch, also richtig analog zum Durchblättern, sollte jeder unterm Kopfkissen liegen haben oder darf in keinem Trainerkoffer fehlen. Oder aber es gibt es auch als E-Book dann vom Verlag oder auch als Kindle bei Amazon, wie auch immer.
Okay, kann ich mir aber gut vorstellen, dass das auf jeden Fall hilft. Gerade auch, du sagst es für Fortgeschrittene, aber auch für Anfänger hilft es bestimmt auch, da einfach mal durchzublättern, um mal zu gucken, ja, wie ist denn so ein gutes Flipchart aufgebaut? Auch wenn man es vielleicht nicht sofort dann umsetzen kann, aber man weiß ungefähr, wohin der Weg gehen soll. Ne?
Genau.
Eine Frage habe ich noch, Sandra.
Ja,
ist nicht so schlimm.
Du guckst so dramatisch.
Jeder hat ja so seine Lieblings-Emojis, wenn er visualisiert mit Menschen kommuniziert. Ja. Was sind denn dann andersherum deine Top 5 der Flipcharts-Visualisierung? Also du hast gerade eben schon das Prinzessinnen-Schloss gesagt, aber was zeichnest du am liebsten, weil es dir so, man kann dich nicht morgens um 5 wecken und du würdest sofort aus der Hand fehlerfrei diese 5 Symbole visualisieren können, so deine Top 5.
Also Top 5, also ich zeichne ja gerne alles in so maritimen Zusammenhängen, so, ne? So ein Anker oder auch ein Schiff, weil es einfach so viel für viele Dinge passt. Was besonders einfach ist, natürlich immer eine Blume. Es geht sofort eine Blume. Es geht sofort natürlich die Glühlampe. Ich weiß, viele nervt diese Lampe, aber trotzdem steht sie immer noch für Ideen. Ich brauche viel so Sachen wie ein Mikrofon zum Beispiel. Das ist auch, wenn Dinge gesagt werden. Ich brauche oft eine Kamera. Und was haben wir noch? Ich nehme oft einen Laptop, weil das ist einfach oft das Leichteste.
Oder eine Uhr oder so, oder Uhren. Wecker Uhren oder
zum
sowas.
Beispiel, ne? Da gibt es immer so dieses, eine schnelle Uhr, Stoppuhr. Dann gibt es den Wecker so für Mittel. Und dann gibt es so diese Omas
Standuhr
oder die Uhr an der Wand so mit diesen zwei. Hier so eine Schwarzwalduhr oder so. Ja. Das sind so diese Uhrentypen für Gemütlichkeit.
Genau, also viele Ideen, was man so zeichnen kann. Ich glaube, alle Logbuch-Digitalien-Hörer werden sich nach dieser Sendung auf jeden Fall mindestens unter sandra-dürks.de mal umschauen und dann danach Stift und Papier in die Hand nehmen und ein bisschen selber versuchen zu zeichnen. Hilft ja auch so ein bisschen, um mal wegzukommen von dem ganzen Digitalen. Ne? Obwohl wir ja Logbuch-Digitalien sind, aber so ein bisschen muss man ja auch an die mentale Gesundheit denken. Genau. Ja, Sandra, vielen Dank für das wirklich nette Gespräch und für die interessanten Einblicke. Vielen Dank. Und so langsam geht die Sendung auch schon dem Ende entgegen. Aber wir wollen euch natürlich wie immer nicht gehen lassen ohne unsere monatlichen App-Tipps. Und bestimmt hat Sandra auch einen App-Tipp dabei.
Ich nehme gerne Canva oder Canva. Wenn ich denn nämlich was Analoges digitalisiert habe, dann kann ich das rasend schnell in etwas umwandeln, was ich digital posten kann.
Christian, was hast du dabei?
Mein App-Tipp diesen Monat ist WorkTime. Das ist ein Time-Tracking-Tool. Also wenn man angestellt ist, muss man ja im Zweifelsfall seine Arbeitszeiterfassung machen. Und ich habe dafür eine App. WorkTime heißt sie. Damit kann ich auch sehen, wie viele Überstunden sind angefallen. Und habe dann dieser Nachweispflicht, die ich ja habe, Genüge getan, indem ich das halt digital mache und nicht auf einer Excel-Tabelle oder ähnliches. Und habe das immer in der Hosentasche dabei. Kann das halt auch automatisch tracken.
Praktisch. Oder auch für Freelancer vielleicht eine spannende Geschichte.
Cool,
genau.
Ich habe was gelernt.
Ich habe auch eine App dabei, die ich ja vor ein paar Monaten, glaube ich, schon mal angesprochen habe. Letzte Sendung oder die Sendung davor. Und da sind wir wieder beim Thema Windows versus Mac. Nämlich der neue Arc-Browser. Den gab es auch zuerst auf dem Mac. Und dann gab es irgendwann eine Warteliste für die Beta unter Windows. Und jetzt vor kurzem ist die finale Version, die 1.0er-Version, für alle verfügbar erschienen. Könnt ihr euch also runterladen. Ich habe den Browser vor kurzem mal ausprobiert. Wirklich eine schicke Sache, weil das UI wirklich minimalistisch ist. Die Webseite, die wird riesengroß angezeigt auf dem Bildschirm. Und da hat man nicht so viel Klumpatsch oben, wie man das von Chrome oder Firefox kennt. Wirklich interessant. Und die Tabs, die sind alle an der Seite links angeordnet, vertikal. Und ja, auch die Suche und die AI-Funktionen, die da drin sind, sind wirklich innovativ, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ja, Christian, und das war's auch schon mit Logbuch Digitalien für heute. Herzlichen Dank nochmal an Sandra. Und wir hören uns wieder in genau 4 Wochen. Das ist am
11. Juni.
Genau, und bis zum 11. Juni, da wünschen euch Markus Hörster
und Christian Cordes
eine schöne digitale Zeit.